wieder anders. Der Johannes R. Becher Podcast mit Christine Eichhorn und Toni Bernhardt.
Hallo, da sind wir wieder bei Wieder anders, der Johannes R. Becher Podcast. Jetzt schon mit Folge 2 der zweiten Staffel. Ich bin Christine Eichhorn und sitze hier mit
Toni Bernhardt. Wir sind beide LiteraturwissenschaftlerInnen an der Universität Stuttgart, Institut für Literaturwissenschaft, und sprechen heute wieder über Johannes R. Becher.
Worüber auch sonst.
Worüber auch sonst. Das ist ein monothematischer Podcast zu Johannes R. Becher, aber mit dieser sehr schönen Möglichkeit, ein Netz zu entfalten. Wir gehen aus von den Texten, von seinem Leben und merken immer wieder, was für interessante Andockmöglichkeiten es in unterschiedliche Themen zu unterschiedlichen Personen hingeben wird. Also gewissermaßen wie die Spinne im Netz, von der aus wir das Netzwerk entfalten.
Genau, und wir sind ja jetzt schon eine ganze Weile im Exil angekommen, das er in Moskau verbracht hat größtenteils. Und heute kommen wir zu seinem wichtigsten Lyrikband aus der Exilzeit. Becher hat ja im Exil vor allem auch ganz viel Arbeit in Zeitschriften gemacht, also zum Beispiel im Rahmen der internationalen Literatur. Das war eine wichtige Exilzeitschrift, wo er eben sehr stark involviert war. Aber er hat auch weiterhin gedichtet natürlich, seinen Roman Abschied geschrieben und eben einen Lyrikband, der ist 1938 erschienen und heißt Der Glückssucher und die sieben Laster. Ein damals sehr beliebter Band, also auch Thomas Mann zum Beispiel fand den richtig gut. Und wir müssen uns jetzt die Frage stellen, ob uns das auch so geht oder ob wir das nachvollziehen können.
Also ich finde schon. Also als ich in diesen Band hineingelesen habe und immer mehr davon gelesen habe, ich war sehr angetan von diesem Band. Ich glaube, es deutet sich sehr vieles an, was dann in den nächsten Jahrzehnten geschehen wird. Einmal so von den Themen her, von den Stilen, von den Motiven. Ein Aspekt, der mich besonders fasziniert hat, darüber werden wir wahrscheinlich später noch sprechen zu kommen, dass es unter dem gleichen Titel einen gleichen Band gibt, 1959, der aber ganz anders gefüllt ist. Das gleiche Buch noch einmal mit ziemlich anderen Texten. Das wird uns am Ende des Podcasts noch weiter beschäftigen. Auch das ein sehr interessanter Aspekt, einfach den Titel zu setzen, den Container zu setzen und den zweimal unterschiedlich zu füllen. Einmal im Exil in Moskau und später dann gegen Ende des Lebens in der DDR.
Mhm. Genau. Gut, dann würde ich sagen, wir hören jetzt einfach mal rein und steigen in unser Material ein. Und es ist so, dass Becher diesen Band schon vorangekündigt hat. Also der war ihm auch offensichtlich selber so wichtig, dass er noch einen Text dazu geschrieben hat. Das ist kein Vorwort, sondern das ist eine Vorankündigung. Die ist erschienen im Jahr vorher, 1937, in der internationalen Literatur. Und daraus hören wir jetzt einen kleinen Auszug. Der Text ist ein bisschen länger, aber so, dass wir uns ein bisschen einstimmen können. Der Glückssucher und die sieben Lasten. 1. An diesem Buch habe ich mehr gearbeitet als an jedem anderen. Aber nicht nur, dass ich mir die Mühe gab, jedes Gedicht immer wieder zu überprüfen und durchzudenken, die Hauptarbeit wurde außerhalb des Buches, nicht unmittelbar im Gedicht selbst geleistet. Es hätte mir wenig genützt, mein technisches Können zu vervollkommnen, wenn ich der Alte geblieben wäre. Die Kunst fängt im Künstler selbst an. Missratene Gestalten sind nur das Zeichen eigener Ungeordnetheit. Wem die eigene Gestaltung misslingt, wird nichts Durchgestaltetes zustande bringen und muss sich ins Künstliche und Naturwidrige flüchten. Wie auch könnte ein Dichter Vorbildliches zeigen, wenn in ihm nichts Vorbildliches lebendig wäre? So ist auch ein schlechter Vers weniger ein technisches Versagen als das Abbild einer menschlichen Schwäche. Die Hauptarbeit an dem Buch bestand also darin, dass für mich hier in der UdSSR Goethes Stirb und Werde eine neue und tiefere Bedeutung gewann. Goethe beschreibt diese Umwandlung und dieses Neugeborenwerden in seinen Briefen aus Italien. Man muss recht zum Schüler werden, wenn man einigen Vorteil von dem Aufenthalte haben will. Die Wiedergeburt, die mich von innen heraus umarbeitet, wirkt immerfort. Ich dachte wohl, hier was zu lernen, dass ich so viel verlernen müsste, dachte ich nicht. Desto lieber ist mir's, ich habe mich ganz hingegeben und es ist nicht allein der Kunstsinn, es ist auch der moralische, der große Erneuerung leidet. Was aber das Größte ist und was ich erst hier fühle, wer mit Ernst sich hier umsieht und Augen hat zu sehen, muss solid werden. Er muss einen Begriff von Solidität fassen, der ihm nie so lebendig ward. Für das Absterben des Alten und das tägliche Neuwerden, für eine lebendige Solidität, ist uns in der UdSSR alles gegeben. Erst hier fand ich auch die Gelegenheit, ein mir bisher unzugängliches Massiv, wie es die Gestalt eines Goethe ist, zu durchdringen und für mich zu entdecken. Es war mir vergönnt, mich eingehend mit der Größe geschichtlicher Existenzen zu befassen und so zum Mitgenossen der großen Ratschläge des Schicksals zu werden. Der Titel des Buchs besagt, dass es sich um die Suche nach dem menschlichen Glück handelt. Der Titel des Buches besagt ferner, dass in ihm die Rede sein wird von den Lasten, die dem Menschen auferlegt und ihm zu tragen verordnet sind. Von wem diese Verordnung ausgeht, wer sie erlässt und wie sie durchgeführt wird und wie diese Verordnung der wahren menschlichen Ordnung widerspricht, davon will das Buch zeugen. Dieses Zeugnis wäre unvollkommen, wenn nicht der Kampf um die neue Ordnung und diese neue Menschenordnung selbst dargetan würden. Nicht nur dagegen sein zu müssen, sondern auch ein endgültiges Dafür zu haben, das ist für einen Dichter wohl das Höchste und Beglückendste. Nicht nur die Sehnsucht zu kennen, sondern auch die ungeahnte Erfüllung der Sehnsucht. Darum würden uns wohl alle Dichter der vorhergegangenen Zeit beneiden. Dies aber fordert von uns das Beste, das Vollbrachte, das um uns ist, eifert uns täglich an, uns zu überwinden und uns dem Vollendeten anzunähern. Hier konnte ich, wo so vieles in Ordnung gebracht wird, auch mich selbst in Ordnung bringen. Dieses gestaltende Ordnen meines Lebens wurde mir hier in der UdSSR das erste Mal geboten. Es ist nicht meine Absicht, Gebrauchswerte zu liefern, indem ich mich bemühe, gebrauchsfertige Klischees aneinander zu reihen. Die Kunst, auf die biederste Art leer und nichtssagend zu sein, ist nicht meine Sache. Was augenblicklich von Nutzen erscheint, kann sehr wohl auf die Dauer sich als hinderlich erweisen, besonders wenn es als vorbildlich erklärt und auf jede nur mögliche Weise bevorzugt wird. Der Dichter dient auch einer politischen Bewegung nicht dadurch, dass er sozusagen in jeder Schlussstrophe aufdringlich seine Ergebenheit betont. Diese Ergebenheit wird besser und würdiger bewiesen, wenn man sauber und gründlich arbeitet und durch solch eine Arbeit der politischen Bewegung weit über ihre engeren Kreise hinaus Ansehen und Anhänger gewinnt.
Von Ordnung ist die Rede, von Dankbarkeit der UdSSR gegenüber, von der Rolle des Schriftstellers ist die Rede, von seiner Dankbarkeit einem Regime gegenüber und auch von dem Bestreben, dem erwünschten, dem gebotenen Bestreben, für dieses Anhänger zu gewinnen.
Mhm. Ja, das kann man so sagen. Ich meine, wir müssen jetzt zeithistorisch bedenken, wir sind im Jahr 37, als er das schreibt. Das heißt, er ist jetzt so 4 Jahre knapp dort vielleicht. Ne? Das ist aber noch vor dem Zweiten Weltkrieg, das heißt, und auch vor den Schauprozessen Stalins. Also sicher gibt es da irgendwelche Schwierigkeiten, aber die wirklich schwierigen Zeiten in Moskau kommen noch. Ne? Also ich glaube, das muss man vielleicht so ein bisschen zur Einordnung im Hinterkopf behalten, dass das jetzt hier wahrscheinlich wirklich etwas ist, was ihn zum Nachdenken bringt. Ne? Und er reflektiert interessanterweise ja sehr stark über die Natur auch von politischer Dichtung. Was ist eigentlich politische Dichtung? Und gerade am Ende, ne, da ist ja diese Passage, wo er sagt, also da geht es nicht darum, irgendwie immer seine Einsichten im Gedicht zu betonen, sondern eigentlich tut man am besten was oder hat die politische Aufgabe am ehesten erfüllt, wenn man gründlich arbeitet.
Was ist gründliches Arbeiten eines Schriftstellers?
Also eine sehr gute Frage. Also ich glaube, im Falle Bechers ist das ja wirklich, das merkt man im Text auch, geht es ja um eine Arbeit auch an sich selbst, ne? Irgendwie sein Leben in den Griff zu kriegen und diese überschießenden Wünsche nach ausufernden und extrem ausgreifenden Sachen ein bisschen einzuhegen. So würde ich das hier verstehen. Also es macht ja auch Sinn vor dem Hintergrund seines expressionistischen und avantgardistischen Werks, dass ja immer so endlose Sprachbilder und noch mehr und noch mehr. Und das ist jetzt etwas, was er versucht irgendwie in den Griff zu kriegen. So würde ich denken. Und deswegen greift er dann, da kommen wir auch nochmal später drauf, zurück ja stärker zum Sonett jetzt, weil er das als eine Form empfindet, die ihm Ordnung ermöglicht.
Ordnung ist ein wichtiges Schlagwort hier, finde ich. Und eben dieses gründliche Arbeiten, ich würde auch sagen, gründliches Arbeiten eines Schriftstellers bedeutet auch, sein Handwerk gut zu beherrschen. Mhm. Das tut er, die Erfahrung, die schriftstellerische, ist ziemlich groß, wenn man sich vor Augen hält, was er bis dahin alles geschrieben hat, in welchen Genera, in welchen Stilrichtungen er sich ausprobiert hat, er auch maßgeblich mitgewirkt hat, dann ist das eigentlich sehr erstaunlich. Und man kann ohne Abstriche sagen, Becher ist Profi zu dem Zeitpunkt als Schriftsteller.
Mhm. Ja, also es gibt so die biografische Komponente, ne? Aber es gibt eben dann auch die theoretische. Also ich finde es interessant, dass Becher jetzt hier so ein bisschen zum Literaturtheoretiker wird, was er ja vorher nicht war. Also er fängt jetzt an, darüber nachzudenken, was eigentlich gute Dichtung ist, wie die gemacht sein muss. Und vorher hat er, glaube ich, einfach nur gedichtet, ne? Natürlich hat er viele Einflüsse aufgenommen, aber jetzt fängt er an, sich wirklich theoretisch auf einer Reflexionsebene damit zu beschäftigen. Und das wird er ja auch die nächsten 20 Jahre weiterhin tun. Also es kommen ja dann noch diese großen literaturtheoretischen Werke von vielen hundert Seiten, was ja der frühe Becher überhaupt nicht macht. Also man merkt, jetzt fängt er an nachzudenken und er bereitet damit ja auch die Frage vor, was ist gute Dichtung? Was ist eigentlich politische Dichtung? Also irgendwie sich selber da einzuordnen und dann auch, ja, aber auch zu überlegen, so generell, nicht nur für sich selbst, sondern auch grundsätzlich.
Mir fällt gerade auf, dass diese Frage, was ist politische Dichtung, welche Rolle spielt Dichtung in einem politischen Kontext, gerade jetzt sehr virulent wird im Exil. Er hat politische Dichtung davor bereits gemacht, sehr in propagandistischer Förderung sozialistischer Ideen, kommunistischer Ideen. Aber das darüber nachdenken, das darüber reflektieren, vielleicht hat er auch erst Zeit jetzt im Exil oder er nimmt sich die. Mhm. Das setzt jetzt ein, diese Reflexion.
Ja, oder er ist irgendwie auch gezwungen, jetzt politisch zu dichten. Vorher war das halt einfach das Ergebnis einer Begeisterung. Jetzt ist es aber eine Situation, eine politische oder gesellschaftliche Situation, die ihn dazu zwingt, sich zu überlegen, was mache ich denn jetzt? Das hatten wir auch schon in dieser Folge zu den antifaschistischen Gedichten, wo er auch darüber nachdenkt, jetzt kann ich nicht mehr über Bäume oder Sonnenuntergänge oder sowas, ne, diese Richtung dichten, sondern jetzt haben wir eine Zeit, jetzt muss ich mich verhalten zu den politischen Ereignissen in der Realität. Und das ist, glaube ich, das, was die Reflexion jetzt anstößt, dass er irgendwie das Gefühl hat, ich muss jetzt irgendwie überlegen, was ist denn politische Dichtung, wie kann ich wirksam werden als Dichter in dieser schwierigen Zeit, in der wir jetzt leben.
Der Glückssucher, wenn ich das richtig sehe, ist ein Lyrikband. Mhm. Er enthält keine erzählenden Texte, auch keine dramatischen Texte, also ist auch keine Mischform von Gattungen. Ich würde sagen, wir hören uns das erste Gedicht an, den Auszug aus dem ersten Gedicht, den wir vorbereitet haben.
Genau, dazu sollte man vielleicht kurz noch sagen, dass der Band sehr gut strukturiert wieder ist. Also der hat mehrere Teile und er wird gerahmt von zwei längeren Gedichten, also vor allem das letzte ist sehr lang, die in Distichen stehen. Und das ist, glaube ich, wichtig, vielleicht, wenn wir jetzt, bevor dieser erste Text jetzt kommt, das ist also der Rahmentext und der ist in legischen Distichen, darüber müssen wir gleich noch reden, aber vielleicht ist das einfach so hilfreich zu wissen, dass Becher sich sehr viel Gedanken auch über die Ordnung und die Reihenfolge gemacht hat.
Beneidenswerte Menschen. Oh, wie musste ich beneiden, als ich ein Kind war, der Menschen längst schon entschwundenes Geschlecht. Denn von Heroen belebt schienen die einstigen Zeiten. Vom Glanz des Vergangenen geblendet ging ich traumwandelnd dahin, klagte, ich kam wohl zu spät. Zeiten, ich hab euch versäumt, denn ach, meine Zeit ist nicht günstig. Ungünstig ist sie der Kunst, Lob nur findet der Schund. Zeigt mir ein Bild, das ich könnte mir heute zum Vorbild erwählen. Nennt mir ein großes, wofür sich die Begeisterung lohnt. Oh, wie beneidenswert ist es, frei aus dem Volke zu schaffen für das Volk. Und du bist eins mit dem Volk und vertraut. Rückwärts schauend und trauernd und sinnend, als hätte ich verloren mich in den Fernen der Zeit, ließ ich mein Hellas erstehen. Ließ ich erstehen mein Florenz, und gotische Spitzen und Bogen baute ich, baute die Welt neu mir aus Farbe und Klang. Kehrt in die Vorzeit zurück, rang dort mit Drachen und Riesen, stritt an der Seite Achills, kroch in das hölzerne Pferd, zog mit Kolumbus hinaus und sichtete bergige Küsten, wo ein vulkanischer Staub regnete feurig herab. Tanzte die Carmagnole und hatte erstürmt die Bastille. Zeiten für immer vorbei. Oh, ich beneidete euch. Zeiten kamen, der Krieg, er schreckte mich auf an den Hängen, Dort, wo ich weilte im Traum, sah ich viel Blut, und es rief: Nutzloses Träumen, dein Träumen, es hilft nur den Mördern im Morden. Aufgeschreckt so durch den Krieg, sah in der Zeit ich mich um. Staunend erkannte ich dort, erkannte, wenn auch noch verworren, wie eine Strömung, das Volk, strömend dahin voller Kraft. Helden sah ich erstehen, die gegen den Krieg sich verbündend über die Grenzen hinweg riefen sich brüderlich zu. Durch die erstickenden Gase und tief aus den Gräben verschüttet riefen den Völkern sie zu: Völker, beendet den Mord. Eine Zeit nun entstand uns, eine gewaltige, neue. Weithin erhob sich das Volk, fordernd sein Recht mit Gewalt. Nun war im Osten ein Mann, der lehrte das Volk, seine Knechtschaft abzuwerfen, und stark machte das Volk er, gewann ihm ein herrliches Reich, die Freiheit und mächtigen Reichtum. Einst von dem Volke gehäuft, nahm jetzt das Volk sich zurück. Also sah ich mich um und maß meine Zeit an den Zeiten, aber es reichte kein Maß, größer war sie, meine Zeit. O Geburtszeit der Helden, wie könnte ich dich nicht begrüßen, Zeit neuen Menschengeschicks. Glücklich, wer Teil hat an dir. Reifend im Kampfe der Klassen und mir ihn als Vorbild erwählend, jenen Mann und sein Volk, fand ich wohl, dass es sich lohnt, heute geboren zu sein. Und aus den vergangenen Zeiten hörte ich so, wie ich selbst zu den Vergangenen sprach, Stimmen, die riefen: Wohl euch, ihr Teilnehmer herrlicher Tage! O, wie beneiden wir euch! Vormals noch war es zu früh. Auch die Zukunft, an Freiheit so reich und vollendeten Menschen, sprach: Wie beneiden wir euch, die ihr den Mann habt erlebt, jenen Mann, der den Völkern brachte die froheste Botschaft, ihr, die sein Werk habt vollbracht, glücklich zu schätzen seid ihr. Zwar ist die Ruhe gestört und Idyllen sind spärlich vorhanden, sorgloses Dämmern verging, schwer noch das Grauen bedrückt manches der Völker. Wer nennt sie die Foltern, gar kunstreich ersonnen, die der Mensch sich ersann, Mensch nur dem Namen mehr nach. Denn aus dem Menschen entstand eine Abart, gefährlich der Pest gleich. Kinder drillt man zum Mord, Bestien erzeugt man geschickt, alles setzt man auf Krieg und berauscht sich am kommenden Grauen. Aber geprüft und bewährt wächst schon ein neues Geschlecht uns zu befreien heran. Und näher der Tag, der erhoffte, näher uns rückt er, der Tag, findet uns wach und bereit. O, wie beneidenswert sind wir, da nun die Welten sich scheiden, klar und entschieden zu sein, wissend, ein Reich kommt mit uns. Mit uns kommt es, das Reich, das Menschliche, Friede und Freude und mit den Augen zu sehen, dort in dem freiesten Land, mehr als je wir erhofften und mehr als je wir auch ahnten, Taten und Werke erstehen, zeugend davon, dass der Mensch Schöpfer nun wird seiner Welt. Und wie, durch die Welträume stürmend, trägt ihn beflügelte Kraft, reicht ihm der Geist auch so weit, all das Große zu fassen, was jemals gelang in den Zeiten. Und von dem Neuen entdeckt, wacht das Verschollene auf, Hymnen und Farben und Klänge, und auf den Schwingen des Äthers tönt es das menschliche Wort, alle begeisternd, so kühn. Götter schuf einst sich der Mensch, er hat sich nun selber geschaffen. Fruchtbar wie nie zuvor macht er die Erde, gewinnt neue Arten von Früchten und sinnvoll gebietendem Wetter. Herr der eigenen Natur dient ihm die ganze Natur. Liebe und Freundschaft und Ruhm, die Arbeit, den Stolz und die Ehre, wandelt er neu und gibt ihnen den tieferen Sinn. Menschen, beneidenswert sind wir, gesegnet von künftigen Zeiten, unüberwindlich, denn wir schufen die Freiheit, das Glück.
Beneidenswerte Menschen ist der Titel dieses Gedichts. Wer sind denn die beneidenswerten Menschen, frage ich mich da immer.
Ja, da ist ja interessant, dass das Gedicht zwei, das macht ja so eine Kehrtwende, ne? Also wir haben am Anfang ein Ich, das spricht und das sagt, ich habe mich früher immer so nach den alten Helden gesehnt und habe immer die früher beneidet. die da große Dinge erlebt haben und gedacht, meine Zeit bringt eigentlich keine Helden mehr hervor. Und dann kam aber der Mann im Osten, das ist hier Lenin, ne? Und jetzt stellen wir fest, es gibt auch in unserer schlimmen Zeit noch Helden und es kann besser werden. Und dann dreht sich ja die Perspektive um, sodass die früheren Generationen plötzlich die Gegenwart beneiden, weil Lenin und andere, die um ihn herum sind, einfach die viel größeren und wichtigeren Helden sind, weil die wirklich was nachhaltig verändern können.
Das heißt also, dass die Gegenwart die beneidenswerteste Zeit aller Zeiten ist.
Unterm Strich kommt das raus, ja.
Seine Geschichtsphilosophie eigentlich, die er hier entwirft.
Genau. Also das ist eine ganze Geschichtsphilosophie und ich glaube, genau deswegen macht das auch in Distichen. Ne? Also, weil das ist ja so das Traditionelle, was man aus der, ich meine, bei den Distichen denken wir in der deutschen Literatur an die Weimarer Klassik, an Goethe und Schiller natürlich. Und die nehmen das ja aus der Antike her und dichten ja auch über diese antike Götterwelt. Ja? Also es ist sehr naheliegend, irgendwie zu sagen, das ist erstmal dieser Rückbezug auf die Antike und ihre Helden, der zumindest angedeutet wird. Es gibt noch ein paar andere Helden, die nicht antik sind in dem Text, aber tendenziell ist das so dieser Blick zurück. Ne, wir orientieren uns am Alten, wie die Klassik das getan hat. Und jetzt ist das, dann kippt es aber und es gibt eine Orientierung auf die Gegenwart und auf die Zukunft hin. Und das ist eigentlich ganz, ganz clever gemacht, weil es ja in der Klassik und Romantik um 1800 diese Dreierbewegung gibt. Ne? Es gab die goldene Vorzeit, die defizitäre Gegenwart und dann irgendwo so eine Vision von einer Zukunft, die aber nie ausgestaltet wird oder nur so antizipiert wird. Und das ist spannend, dass Becher das irgendwie auch aufnimmt.
Und interessant ja auch, dass diese Texte plötzlich anders klingen. Genau aufgrund der Tatsache, dass hier das Distichon die Form ist, dass ein ganz anderer Sound plötzlich, der hier klingt. Mhm. Also es kommt so irgendwie was Feierliches hinzu, aber nicht emphatisch drängend, sondern so eben so irgendwie klassisch verhalten, wenn man so will.
Ja, gediegen.
Gediegen ist vielleicht das richtige Wort. Ja, gediegen. Ja, ja. Gediegene Dichtung. Vielleicht hat deswegen Thomas Mann dieser Band so gut gefallen.
Ja, es ist ja auch ambitioniert wegen der literaturgeschichtlichen Anspielung und Distichen muss man ja auch erstmal schreiben können. Also es gibt sicher noch Schwierigeres, aber es ist trotzdem etwas, das ein bisschen aus der Zeit gefallen wirkt, 1938. Aber genau deswegen irgendwie Becher jetzt als angemessen erscheint. Ich meine, es gibt ja in der antiken Dichtung auch eine lange Tradition von Hymnen und Heldengedichten und die nimmt er ja wieder auf. Also das ist im Prinzip, dieser Lyrikband ist wie so ein Schwamm, der so viel literaturgeschichtliche Tradition aufsaugt, die halt in der deutschen Literatur auch schon mal eine Rolle gespielt hat.
Ja, und eigentlich beginnt ja schon die Hymnendichtung oder die panegyrische Dichtung. Hier diese kurze Strophe, der Mann, der hier noch nicht mit Namen genannt wird, Lenin, den er hier verehrt, dem er dieses Denkmal setzt in dieser Dichtung als der, ja, als Erlöserfigur. Es ist ja wie immer bei Becher alles sehr theologisch verbrämt. Es ist im Grunde immer alles eine Bibelparaphrase und letztendlich ist das auch wieder eine Schöpfungsgeschichte, die er erzählt, die, Schöpfungsgeschichte oder Heilsgeschichte eher. Besser müsste man so sagen, diese tolle Figur, die Gegenwart eben so beneidenswert macht, dass sie die beste aller Zeiten wird. Also es ist immer die Bibel als Subtext vorhanden bei Becher.
Mhm. Ich finde aber auch den Goethe-Bezug hier interessant. Das hatten wir auch schon in der Vorankündigung, wo er Goethes Stirb und Werde zitiert. Hier auch, also jetzt wird er plötzlich orientiert er sich sehr stark an Goethe, eben vor allem am klassischen Goethe, ne? An dem Gediegenen, an dem Geordneten, am Maßhalten. Das sind ja so alles so Schlagworte, die man bei Goethe irgendwie finden kann. Auch das ist sicher ein Punkt, warum er sich für Distichen entscheidet, weil es einfach ein relativ strenges Format ist. Ne? Also das ähnlich wie das Sonett, aber auf eine ganz andere Weise, aber dass irgendwie Ordnung und Form gibt und ihm daher irgendwie angemessen erscheint jetzt. Und wir haben ja auch diesen Punkt, weil du das Religiöse angesprochen hast, dass der Mensch hier zum Schöpfer wird. Auch da kann man ja an Goethe denken, an den Prometheus, aber sicher auch irgendwie an den Faust. Also man sieht irgendwie eine starke Auseinandersetzung jetzt mit Goethe tatsächlich bei Becher.
Ein anderes sehr langes Gedicht aus diesem Band trägt den Titel Der verlorene Freund oder Ein hohes Lied. Auch hier natürlich wieder die Anspielung auf das Hohelied im Alten Testament, das Hohelied der Liebe. Wir haben das etwas gekürzt, das ist sehr lang, dieses Gedicht. Wir haben einige Auszüge ausgewählt daraus und das hören wir uns jetzt an.
Eins. Lange fragt ich nach dir. Wo bist du nur seitdem geblieben? Fragte 4 Jahre lang. Fragte in Prag und Paris. Sah die Moldau herab und fragte dort auf der Brücke, wo sie, die Heiligen, stehen. Sah auch hinauf zum Hradschin. Fragte das Wetter, den Wind, fragte den Mann an der Ecke. Schweigend fragte ich ihn. Schweigend entschwand mir der Mann. Fragte die Straße. Sag an, du gleichförmig laufende Straße, hast du ihn denn nicht gesehen? Wohnt er vielleicht nicht bei dir? Las in den Zeitungen täglich Namen und immer die Namen. Deiner war nicht dabei, keiner, der ähnlich ihm war. Sicher, ihr wisst, wo er wohnt, ihr haltet ihn vor mir verborgen. Ist etwas Schlimmes geschehen? Riet so des Ratens schon müd. Ging nun im Traum auf die Bahn, um ihn, den Freund, zu erwarten, stand in der Halle der Zug, Fremde nur stiegen heraus. Ist er im Schwarm mir entgangen? Vielleicht noch kommt er ganz hinten. Hab ich verwechselt den Zug? Hab ich die Ankunft versäumt? Suchte dich in den Cafés. O Nächte, bengalisch beleuchtet. Marmorner Tischchen gar viel suchte ich ab so nach dir. Dort auf dem Platz, wo sich drehend, blinkend die goldenen Flügel fernher vom Moulin Rouge, fernhin verlor sich dein Bild. Ging wohl zum Arc de Triomphe und fragte auch dort den Soldaten, unbekannter Soldat, sage mir, sahst du den Freund? Doch es schwieg der Soldat, der, unbefragbar geworden, sah unter dem Stahlhelm hervor, ähnlich dem Freund, der mir schwieg. 3. Horch, wie sie schlagen, die Uhren, und nimmermehr schlägt sie die Stunde. Da mich zu treffen mit dir, warte ich freudig erregt. Nässe des Regens verspür ich allein, und die südliche Sonne scheint wohl am Bodensee noch. Ewiger Sommer, als einst ruderten wir bei Cressbon in den See weit hinaus, und wir ließen, von dem wogenden Schlag ziehender Dampfer gestreift, schaukeln uns, sprangen vom Boot ins Wasser, mit kräftigen Stößen schwammen wir, schwammen empor. Mächtig zog an uns das Bild schneeiger Alpen, und nachts, da blieben wir wach, in der Laube saßen wir dicht an dem See, oben durchs blättrige Dach funkelten nieder die Sterne, als hätte uns innen geöffnet schmelzend das himmlische Licht, blühte die Seele uns auf. Neigend uns, so als spielten mit uns die plätschernden Wellen, in dem uns wiegenden Klang sprachen wir zögernd und leis, dass unser Wort nicht erschrecke die nächtlich sprechenden Wasser, Windhauch und Sternengesang, tönend im Weltengespräch. Von unseren Dichtern erzählten wir freudig den Welten, den Fernen, sprachen in Strophen verzückt. Hölderlins Strophe erklang, denn es wächst unendlicher dort das Jahr und die heiligen Stunden, die Tage, sie sind kühner geordnet gemischt. Wir auch wurden erhöht, es trug uns beflügelnd die Hymne auf unserer Dichter wohl, tranken die Gläser wir leer, sprachen von Deutschland und lobten unsere Heimat. Vor Liebe sprachen wir von dem Land, riefen die Toten des Kriegs, fragten, wofür sie gefallen und sprachen von Knechtschaft und Freiheit. Zärtlich schmiegten wir uns an die bewaldeten Höhen unserer Heimat. Liebkosten Täler, versunkene Dörfer, flogen die Städte entlang, zogen hinab auch den Lauf der gewaltigen Ströme. Ihr die Freiheit zu bringen, ihr der Heimat, dies schien schönster und höchster Beruf. Sprachen vom heiligen Krieg, dem einzig Gerechten, und ein herrliches Bild stellte die Zukunft sich dar. Sahen wandelnd vor uns die Menschen, die künftig erschaffenen, prächtig an Körper und Geist. Welch ein Glück und Gedeihen! Ländlicher Garten, o Deutschland, hier an dem Bodenseeufer. Sieh die Villen voll Pracht. Kinder tummeln sich froh um die Brunnen und Beete und kein Eintritt verboten. Vorsicht, bissiger Hund, wehren dich Wanderer ab. Frei kannst du dich ergehen und reichlich wirst du bewirtet unterm Kastanienbaum dort, wo ein Stück in den See vorgerückt, früher ein Schlösschen, liegt jetzt das Gasthaus zur Traube. Frische Forellen bestell. Fröhlich uns winkt es herab, winkt von Girlanden herab, willkommen, du Mensch auf der Erde. Feierlich standen wir auf, hoben das blinkende Glas, tranken wir Deutschland zu und ließen hochlebend die Freiheit. Nach dem Osten gewandt, tranken dem Lande wir zu, das wir Vaterland nannten. Und spiegelnd sich, sahen wir Lenins lächelndes Bild in dem Wein, grüßten ihn, summend ein Lied. Lange saßen wir so und träumten den Traum von dem Menschen, der einst vollendet erscheint. Leuchtend wie nie war die Nacht. 7. Lange so hab ich gesucht dich. Ach, wie lang und vergeblich. Suchte 4 Jahre lang. Nimmermehr, sprach ich zu mir, wirst du ihn finden, den Freund. O komm, lass den Freund mich begraben. Nimmermehr, nirgendwo, summte ich bang vor mich hin. Und ich begrub meinen Freund. Ich ordnete selbst das Begräbnis. Fiel schon allen zur Last, fragend und suchend nach ihm. Sah oft sein Bild und ich hörte nahe seine Stimme im Wahne. Also beschloss ich, es starb heute mein teuerster Freund. Bahrte ihn auf im Zimmer und hielt bei ihm nächtlich die Wache. Schaute ihm lang ins Gesicht, sprach mit dem Toten noch viel. Weißt du noch, fragte ich den Toten, wie du mir damals Ernst Haeckels Welträtsel gabst und versteckt lasen wir beide das Buch. Weißt du noch, fragte ich den Toten, wie im August eines Abends ich zu dir kam, entsetzt, wie uns dein Vater alsdann alles erklärte, die Straßen waren geschmückt wie zum Feste und ein bekränzter Marsch, Sträuße an Helm und Gewehr, zog zu der Residenz und mitten im Jauchzen und Schluchzen standen verzweifelt wir da. Hüte ab, brüllte ein Weib, weißt du noch, Jahre des Krieges, als wir die Zettel verteilten, auf dem Potsdamer Platz riefen, hoch, Liebknecht, im Chor. In die Köthener Straße mit den gezogenen Säbeln trieb uns die Polizei, zwischen den Pferden hindurch schlüpften wir, sammelten uns wieder und oben herab von Balkonen, von den Dächern herab, stimmten wir an unser Lied. Weißt du noch, Ende des Krieges, wie auf dem Marktplatz in Jena unter den Fahnen rot wir gingen, taumelnd vor Glück. Friede, herrscht endlich das Volk jetzt? Ist uns die Freiheit erstanden? Singende, schwingende Stadt, Saale, wie lächelnd du fließt. Weißt du noch, fragte ich den Toten, wollt ihn fragend erwecken. Fragte herauf durch die Zeit, fragte den Toten noch viel. Weißt du noch damals in München, als durch den englischen Garten streiften wir und wir sahen, schon war ganz München besetzt von den Weißen, es saßen auf dem Monopterus oben, hingereiht auf die Bank, Leichen von Schüssen zerfetzt. Überall standen die Posten, da nahmen wir unsere Gitarren, zupften ein trauriges Lied und wanderten fort in der Nacht, kamen zur Donau und sangen Brüder in eins nun die Hände. Viele erkannten zu spät unseren gemeinsamen Feind. Sprach mit dem Toten noch immer drinnen im nächtlichen Zimmer, wie sein Vermächtnis so war's, als nur der Freund zu mir sprach. Wie einst Deutschland zerrissen, drängte nach Einheit, so rang es in der Arbeiterschaft, einig zu werden. Dadurch jene Einheit vollendend und eine höhere Einheit zu schaffen, gefeit gegen den innern Zerfall. Viele erkannten's zu spät. Nicht war unser Wort so begeisternd, dass es ganz Deutschland vernahm. Bis in das winzigste Dorf musste es dringen und jeder, der nach der Einheit verlangte, musste es begeistert verstehen, handelnd begeistert ihm nach. Brüder, die Hände in eins, so ehrt er am besten die Toten, die, als sie starben, die Hand allen zum Bunde gereicht. 10. Also saß ich und sah, und wehe tat es das Fernsein. Bin ich zum Dichten verdammt? Ist mir zu kämpfen verwehrt? Singen zog auf der Straße dahin unsere deutsche Brigade, deutsche Lieder, es klang laut aus dem Bilde heraus. Von dem Stahlhelm verdunkelt war kein Gesicht zu erkennen. Unbekannter, der du dort in der Reihe marschierst, nimm meinen Gruß, du Bruder, Genosse, und wisse, wie bitter schmerzt es mich tags und des Nachts, dass ich nicht ziehe mit dir. Hügel, Gebüsch, mit Laub zugedeckt, 4 schwere Geschütze und, wie entragend dem Bild, rechts von dem 4. Geschütz eine Gestalt, die den Arm hochstreckt, noch höher, wie winkend, fällt er herunter, der Arm, rollend erhebt sich ein Ton. Feuer aus 4 Geschützen, Salve auf Salve entrollend. Mir auch zieht es den Arm hoch und ich reiß ihn herab. Mann und Geschütze in einem, schieße ich und gebe das Zeichen, härte mich, werde zu Stahl, bin die Granate, das Rohr. Und nun dreht die Gestalt sich um, und deutlich belichtet kommt ein Gesicht auf mich zu. Dich nun erkannte ich jäh. Kräftig stehst du vor mir, ich sah dich nur eine Sekunde, unvergesslicher Freund. Sah dich sekundenhaft hell, sah das Zucken des Mundes wie immer, wenn du uns erzähltest einen tollkühnen Streich. Sah deine Augen gerad fest auf die meinen gerichtet, sah mich durchleuchtende Blicke. Unvergesslicher Freund, freut euch nun schweigend mit mir. 12. Als der Frühling so kam, da hatte ich dich wiedergefunden. Freund, den ich lange gesucht. Täglich jetzt stehst du vor mir, hebst deinen Arm und fällt er nieder, dann hör ich ein Donnern. Wehrlos nicht mehr wie einst, Feuer und Stahl sind wir heut. Als der Frühling so kam, die Grenzen alle durchbrechend, sah ich nach Deutschland hinein. Weit ausschaute der Blick. Niemand, gelobte ich dir, dem Freund, soll uns übertreffen in der Liebe zum Volk. Unüberwindlich durch sie kehren wir wieder zurück. Und Hass, wie niemals gehasst ward, bringen wir mit zum Geschenk allen den Feinden des Volks. Odenwald, Harz und Allgäu, Isergebirge und Franken, Spessart, Naumburger Dom, Märkische Kiefern und Rhein, nenne ich die Namen, so wird mir schwer, sie nicht alle zu preisen. Zählte ich alle sie auf, käme doch zu Ende ich nie. Alle die Städte und Dörfer und Inseln und kraftvollen Ströme, alle die waldvollen Höhen, alle die Felsen gezackt, alle die Täler geschlängelt, durchrieselt von heimlichen Quellen. Sie zu erkunden, es blieb nicht mehr Zeit mehr genug. Darum rief ich euch an, dass uns in die Ferne auch duftet, fließt, grünt und erglänzt euer unsterbliches Bild. Unser seid ihr, seid schön und ihr werdet noch schöner durch uns sein. Unser seid ihr und frei, frei sein wollt ihr durch uns. Trauer und Feuer das Wort. Wir sind die Vermittler und Künder, haben die Seele des Volks tief in der Sprache bewahrt. In den Gesängen der Nachwelt wird man uns nennen und preisen. Deutschlands Stärke und Stolz, Deutschlands Erwachen und Ruhm. Als der Frühling so kam, die Grenzen alle durchbrechend, sah ich nach Deutschland hinein. Weitaus schaute der Blick. Sah die Höhen des Schwarzwalds, unter dem sternreichen Himmel waren die Feuer entbrannt. Ringsum dort lagerten wir mitten im Volk, in der Heimat. Mächtig, im glitzernden Schweigen, stimmten wir an den Gesang. Brüder, die Hände in eins.
Der verlorene Freund, man denkt auch an den verlorenen Sohn, oder ein hohes Lied, Anspielung auf das hohe Lied der Liebe. Es geht sehr viel um Verlust, es geht um den Verlust des Freundes, es geht um eine Vision der Zukunft. Ich glaube, man kann und muss ja sehr vieles noch entwirren, vielleicht zur Erinnerung den zugrunde liegenden Text. Vielleicht schauen wir mal nach, wie das hohe Lied der Liebe im Alten Testament klingt. Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe ereifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber über die Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe höret nimmer auf, wodurch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Hilft uns diese Passage für die Entwirrung von Becher?
Ich finde es schwierig, weil es doch sehr weit weg davon ist. Ne? Also das ist ja, das Hohelied der Liebe ist ja fast schon eine Art philosophische Definition. Was ist eigentlich Liebe? Ne? Also jetzt an dieser Stelle, die du zitiert hast. Und was Becher macht, ist, der erzählt uns ja eher eine Geschichte. Was ja die Frage aufwirft, warum er überhaupt diesen Text ein hohes Lied nennt. Das ist übrigens auch der Untertitel vom Glückssucher. Da taucht es auch nochmal auf. Also irgendwie hat er hier das Bedürfnis, mit dieser sehr starken Bibelanspielung auch den ganzen Band zu überschreiben.
Vielleicht geht es eher um die Anspielung, um den Anklang an etwas Zentrales und weniger um eine Auseinandersetzung mit einem Gedanken oder einem Gedankenkomplex.
Ja, das ist ja ohnehin typisch für Becher, dass er eigentlich nicht philologisch genau alles im Detail auswertet, sondern das sind eher so Sachen, die kennt er aus seiner Lebenswelt, aus der Lektüre, aus der Schule und wo auch immer her. Und dann fällt ihm das ein, das könnte hier ganz gut passen und dann stellt er so eine Verbindung her. Das ist also immer das Arbeiten eigentlich mit Material. Ne? Und wir stehen davor und fragen uns ja, warum zitiert er denn jetzt hier schon wieder das Alte Testament? Und du hast den verlorenen Sohn angesprochen. Also schon allein diese zwei Motive, die er hier die eigentlich nichts miteinander zu tun haben und die irgendwie zusammenkommen und jetzt aus diese Geschichte von dem Freund, der irgendwie ihn begleitet hat, also diesen Sprecher auf seinem Schulweg, das ist so ein bisschen eine Konstellation wie dann den Abschied, ne? Das ist ein Arbeitersohn, mit dem man sich nicht herumtreiben sollte und dann geht dieser Freund irgendwie verloren, die Wege trennen sich und dann fragt er sich zwischendurch, was ist denn aus dem passiert, ist der eigentlich gestorben oder hat er sich der kommunistischen Bewegung angeschlossen, wie sich ja schon angedeutet hat. Und dann gibt es diese lange Passage, wo er um diesen Freund trauert. Das geht auch um mehrere Teile. Also das haben wir ja hier deutlich gekürzt. Also wo er den zu Grabe trägt und dann wirklich eine ganz, ganz große Trauerphase eigentlich macht. Und am Ende taucht aber der Freund dann wieder auf und man stellt fest, man ist doch gemeinsam in der Bewegung gelandet und jetzt kann man sich dann zusammenschließen und am Ende schließen ja auch die Brüder sich zusammen. Das ist ja das Ende, der letzte Vers. Dass man brüderlich zusammenkommt.
Wir haben in diesen Passagen jetzt auch Lenin namentlich genannt. Mhm. Im Eingangsgedicht ist es angedeutet, ein Mann, hier fällt der Name Lenin, also das konkretisiert sich. Was ich auch interessant fand, diese lange Erzählung der Fahrt an den Bodensee. Die klingt hier wie ein beiläufiges Erlebnis. Das nimmt ganz deutlich Bezug auf eine wichtige Passage im Roman Abschied, der Thema der letzten Folge der ersten Staffel war, der 10. Folge. Da geht es darum, dass der Hans Gastel in dem Roman mit zwei ihm gesonnenen Freunden einen Fahrradausflug an den Bodensee unternimmt zu Ostern oder Pfingsten oder halt im Frühjahr. Und die machen das auch heimlich. Er verbirgt diesen Ausflug vor seiner Familie. Er hätte eigentlich mit anderen Freunden einen Ausflug machen wollen, tut er aber nicht, sondern fährt an den Bodensee mit dem Fahrrad. Und das ist so eine Art Initiation einer politischen Gesinnungsbildung oder Bewusstwertung.
Mhm. Ja, das ist total interessant, weil man auch an der Stelle wieder sehen kann, welcher arbeitet ja dann am Roman Abschied auch parallel. So, das heißt, auch hier in dieser Stelle ist dann irgendwie der Lyrikband wieder Materialsammlung für Abschied, ne, wie wir das an anderer Stelle ja auch schon mal hatten. Also man merkt so in der Zeit, dass er an anderer Stelle in der Lyrik schon Motive ausprobiert, die dann später im Roman landen oder wo er parallel dran arbeitet. Das ist, also auch das macht den Text oder diesen Band so anspielungsreich, da haben wir Bibelanspielung, dann haben wir irgendwie die politische Dimension, jetzt haben wir die Verweise oder die Übereinstimmung mit dem Roman. Also das ist philologisch für uns eigentlich total interessant. Da müsste man noch viel, viel mehr Untersuchungen machen, einfach um diesen ganzen Spuren nachzugehen, die da eingewoben sind.
In unserer Lektüre-Richtung dreht sich es ein bisschen um im Kopf, weil wir zuerst uns mit dem Abschiedsroman beschäftigt haben. Aber klar, es bereitet sich sozusagen diese Etappe vor, die Fahrt mit dem Freund an den Bodensee, die dann im Roman ausgefaltet wird und dort diese programmatische zentrale Funktion erfährt.
Ich finde ja ohnehin interessant, dass hier das Thema des Freundes so stark gemacht wird. Das ist ja ohnehin, haben wir an anderer Stelle jetzt nicht unbedingt. Also im Roman halt schon, da kommen Freunde vor, aber sonst ist halt so Liebesgedichte oder die Vaterthematik, aber so, dass ein Gedicht über einen Freund geschrieben wird, das ist schon nochmal was anderes.
Ja, das fällt hier auf und wenn ich richtig sehe, das erste Mal so im Verlaufe seines Werks, wo es diese zentrale Funktion erfährt. Mir fällt da ein, ich müsste das nochmal genauer nachlesen, die Trauer um den Tod des Freundes spielt ja auch in der antiken Literatur eine wichtige Rolle. Ich denke zum Beispiel an die Aeneis von Vergil, wo eben die Trauer um den, meistens ist es ein kriegerischer Zusammenhang, ein im Kampf gefallener Freund, diese uferlose Trauer um den Tod des Freundes, der spielt in der antiken Literatur eine große Rolle, ist dort ein immer wieder verarbeitetes Motiv, das hier wieder einfließt. Also es ist immer so erstaunlich, was da alles zu finden ist bei Becher. Aus welchen Literaturen, aus welchen Zeiten, welche Stoffe, welche Motive und dass die letztendlich dann einfach eklektizistisch neu verwurstet werden oder neu semantisiert werden. Das ist ein großer Bergwerk des Schreibens.
Mhm. Genau, und das ist wirklich nochmal spannend, weil das eigentlich seit Ende der Becherphilologie, die es ja in den 80er Jahren der DDR gab, nicht mehr wirklich untersucht ist. Also damals gab es Leute, die das gemerkt haben, wo gab es Holder in Anspielungen und so weiter, aber wir merken das jetzt erst, wenn wir uns wieder mit den Texten beschäftigen. Man muss die Texte halt kennen, sonst merkt man es nicht. Also wie vielseitig das eigentlich ist und wie reich an unterschiedlichen Anspielungen, das ist wirklich etwas, was uns jetzt hier so richtig erst deutlich wird wieder. Nun ist ja der Glückssucher auch ein Band, das ist nun wirklich ein Exiltext, der sich auch viel mit der Exilsituation beschäftigt. Und wir werden jetzt noch ein paar Gedichte hören, die insofern, jetzt haben wir die beiden Rahmentexte gehört, die rahmen das ein. Und in diesem Band finden sich aber ganz viele Gedichte, entweder zu einzelnen Gegenden oder zu einzelnen Personen. Also es gibt ein Gedicht über Luther, es gibt eins über Dante, es gibt alles Mögliche da drin. Aber eben auch ganz viele deutsche Gegenden, Orte, Städte. Und also jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu den Texten, die sich stärker inhaltlich mit der Exilsituation befassen.
Den ersten, den wir ausgesucht haben, ist auch wieder eine Anspielung an Literatur, Tränen des Vaterlandes. Und jetzt Achtung, anno 1937, das nimmt Bezug auf Andreas Gryphius' Tränen des Vaterlandes, anno 1636, ein Gedicht, das im Dreißigjährigen Krieg lokalisiert ist und diesen thematisiert bei Becher, Tränen des Vaterlandes, anno 1937. Also er springt um ein Jahr, denn Gryphius 1937, Tränen des Vaterlandes, 1937.
Tränen des Vaterlands, anno 1937. 1. O Deutschland, sagt, was habt aus Deutschland ihr gemacht? Ein Deutschland stark und frei, ein Deutschland hoch in Ehren, ein Deutschland drin, das Volk sein Hab und Gut kann mehren, auf aller Wohlergehen ist jedermann bedacht? Erinnerst du dich noch des Rufs, Deutschland erwacht? Als würden sie dich bald mit Gaben reich bescheren, so nahmen sie dich ein, die heute dich verheeren. Geschlagen bist du mehr denn je in einer Schlacht. Dein Herz ist eingeschrumpft, dein Denken ist missraten, dein Wort ward Lug und Trug. Was ist noch wahr und echt, was Lüge noch verdeckt, entblößt sich in den Taten. Die Peitsche hebt zum Schlag ein irrer Folterknecht. Der Henker wischt das Blut von seines Beiles Schneide, oh, wie viel neues Leid zu all dem alten Leide. 2. Du mächtig deutscher Klang, Bachs Fugen und Kantaten, du zartes Himmelsblau von grüne Wald gemalt, du Hymne Hölderlins, die feierlich uns strahlt, oh, Farbe, Klang und Wort geschändet und verraten. Gelang es euch noch nicht, auch die Natur zu morden? Ziehen Neckar und der Rhein noch immer ihren Lauf? Du Spielplatz meiner Kindheit, wer spielt wohl heut darauf? Schwarzwald und Bodensee, was ist aus euch geworden? Das vierte Jahr bricht an. Um Deutschland zu beweinen, stehen uns der Tränen nicht genügend zu Gebot, da sich der Tränenlauf in so viel Blut verliert. Drum, Tränen, haltet still. Lasst uns den Hass vereinen, bis stark wir sind zu künden, zu Ende mit der Not. Dann, Farbe, Klang und Wort. Glänzt, dröhnt und jubiliert.
301 Jahre vergehen in dieser Titelgebung, auch das wieder ein deutlicher intertextueller Bezug und eben Bezugnahme auf wichtige deutschsprachige Lyrik. Vielleicht rufen wir uns Tränen des Vaterlandes von Andreas Gryphius kurz in Erinnerung, damit man das so ein bisschen im Ohr hat. Tränen des Vaterlandes, anno 1636. Wir sind doch nunmehr ganz, ja mehr denn ganz verheeret. Der frechen Völkerschar, die rasende Posaun, das vom Blut fette Schwert, die donnernde Kartaun, hat aller Schweiß und Fleiß und Vorrat aufgezehret. Die Türme stehen in Glut, die Kirch ist umgekehret, das Rathaus liegt im Graus, die Starken sind zerhauen, die Jungfern sind geschändet, und wo wir hin nur schauen, ist Feuer, Pest und Tod, der Herz und Geist durchfähret. Hier durch die Schanz und Stadt rinnt allzeit frisches Blut, dreimal sind schon 6 Jahre, als unser Ströme Flut von Leichen fast verstopft, sich langsam fortgedrungen, doch schweig ich noch von dem, was ärger als der Tod, was grimmer denn die Pest und Glut und Hungersnot, dass auch der Seelenschatz so vielen abgezwungen. Das ist ein Sonett. Becher schreibt auch Sonette. Becher schreibt gleich zwei Sonette. Gryphius hat sich mit einem Sonett beschieden. Becher schreibt zwei.
Kann man sagen, ist einerseits typisch für Becher, ne, dass er es nochmal eins draufsetzt. Also er wählt ja das Sonett, jetzt hatte ich schon gesagt, gerne, um sich irgendwie selbst ein bisschen einzuhegen. Und dann nimmt er aber den Ausweg und macht dann gleich zwei Sonette. Ist irgendwie ganz lustig. Gleichzeitig könnte man aber auch überlegen, ob das ein Emulatio-Konzept ist, was ja im Barock so beliebt ist, ja, also Überbietung. Und er überbietet Gryphius, indem er zwei Sonette schreibt. Könnte man auch. Also vielleicht ist er auch in der literaturgeschichtlichen Tradition. Bei Gryphius geht es ja um den 30-jährigen Krieg. Da wird beschrieben, wie schlimm das alles ist. Ne? Die vielen Toten, die Zerstörung, die geschändeten Jungfrauen, ne? Und so. Und dann sagt Gryphius am Ende, aber das Schlimmste ist eigentlich natürlich, dass es ein Glaubenskrieg ist, dass den Leuten eben eine andere Religion aufgezwungen wird. Das ist ja ein ganz berühmtes Gedicht. Das kennen ja vielleicht viele auch. Und bei Becher ist nun interessant, durch diese intertextuelle Parallele zieht er ja den Bezug zur Gegenwart, die jetzt noch keine kriegerische ist, wieder, weil Zweiter Weltkrieg hat noch nicht angefangen.
1937, aber, wenn man sich das in Erinnerung ruft,
genau,
ein Jahr vor Kriegsbeginn.
Richtig, genau, aber trotzdem ist dieser, das ist im Exil ohnehin beliebt, so dieser Rekurs auf die Barockzeit, dass man eigentlich sagt, so Erster und Zweiter Weltkrieg und die Zeit dazwischen, das ist eigentlich dieselbe Zeitspanne. Also wir haben eigentlich so eine Art Wiederholung des 30-jährigen Kriegs, ne, mit so einer Zwischenphase, wo zwar Frieden war, aber ne, die auch nicht so gut ist. Also er sieht jetzt hier eine Parallele zwischen dem, was in Deutschland im Nationalsozialismus passiert und den verheerenden Ereignissen des 30-jährigen Kriegs. Was man vielleicht noch dazu sagen kann, ist natürlich, dass Becher jetzt hier aus der Exilsituation schreibt. Das heißt, Tränen des Vaterlands heißt ja Verlust des Vaterlands. Das heißt bei Gryphius irgendwie auch mit einem religiösen Überbau. Und bei Becher heißt das halt Exilsituation. Ja? Ich sitze hier und beweine das Vaterland, das gekapert worden ist von irgendwelchen Leuten, die das zerstören oder die es unmöglich machen, dass ich jetzt da sein kann.
Das nächste Gedicht aus der Sammlung der Glückssucher ist Erinnerung an Urach. Jetzt wird es wieder plötzlich sehr regional. Urach, das heutige Bad Urach in Baden-Württemberg ist da genannt.
Genau, man kann kurz sagen, vielleicht, dass Becher sich in den 20er Jahren dort aufgehalten hat, in einem so lebensreformerischen Kreis. Das ist vielleicht ganz interessant, so das zu wissen.
Interessant ist hier der Untertitel bei diesem Gedicht, Im Jardin de Luxembourg in Paris. Das ist eigentlich, glaube ich, eine sehr deutliche Anspielung an Rilke, Rainer Maria Rilke, der im Jardin de Luxembourg das Karussell geschrieben hat. Und eben diesen Ort des Schreibens, den Jardin de Luxembourg, auch dem Karussell als Untertitel beigibt. Und ich glaube, Becher hat ja ganz deutlich genau darauf Bezug genommen, indem er diesen Ort, diesem Titel Erinnerung an Urach, unterlegt. Möglicherweise lohnt es sich, darüber nachzudenken, warum gerade aus Paris geschrieben. Könnte es sein, dass es in diesem kurzen Aufenthalt in Paris entstanden ist? Könnte
man das? Ist möglich, ne? Also ich meine, weiß ich, das kann man jetzt nicht nachprüfen, aber zumindest Becher war selbst in Paris, das heißt, er wird auch dort gewesen sein und dann fällt ihm das wahrscheinlich ein. Ah ja, da hat doch Rilke ein Gedicht geschrieben und da könnte ich doch auch ein Gedicht schreiben und im Prinzip eine intertextuelle Referenz machen. Also es ist auch wieder interessant, weil es eine biografische und eine intertextuelle Referenz gleichzeitig ist. Hören wir uns das Gedicht doch mal an.
Erinnerung an Urach im Jardin de Luxembourg in Paris. Um die Jahreszeiten fühle ich mich betrogen, um den Sonnenschein und um den Wind. Und vom Wald scheint mir, werde ich belogen, weil es nicht dieselben Bäume sind. Und ich weiß natürlich, Baum ist Baum, wenn die Bäume hier auch anders heißen. Und doch muss ein Unterschied sein, kaum mir bemerkbar und nicht zu beweisen.
Also Also ich glaube, mit Rilke hat das inhaltlich nicht allzu viel zu tun, aber es ist wirklich ein ganz klassisches Exilgedicht. Ja, ich bin nicht mehr in dem Ort, wo ich gerne sein möchte, ja, sondern jetzt bin ich in einem anderen Klima und damit habe ich eben auch nicht diese Jahreszeiten, die man aus Deutschland gewohnt ist. Also das ist eigentlich ein Exilgedicht und es ist interessant, also ohne den Titel wäre das einfach nur eine schöne Erinnerung, so melancholisch an das, was früher war. Und erst der Titel macht das Ding irgendwie so riesig, weil es so super biografisch aufgeladen wird mit Urach und Paris und dann Rilke. Das ist eigentlich interessant, das Gedicht selber gibt es gar nicht her.
Und auch, ich glaube, es ist auch ein Verlustgedicht. Das Gedicht thematisiert sehr zentral Verlust und Trauer im Exil. Die Bäume sind die gleichen, die haben einen Stamm und haben grüne Blätter, aber es sind nicht die gleichen.
Ja, und das ist vom Ton her aber natürlich auch wie das Tränen des Vaterlandsgedichts. Das heißt, den Ton holt er sich sicher aus der Romantik, aber auch aus dem Gryphius. Also es ist halt alles eins. Es ist alles ein großes Reservoir an Möglichkeiten, an Motiven, an Themen, die sich Becher hier holt und wieder zusammenbaut, sodass was Neues entstehen kann. Und das ist, glaube ich, wirklich der Punkt, warum Leute wie Thomas Mann den Band toll finden. Weil der so anspielungsreich ist. Da ist wirklich, du hast vorhin gesagt, Becher ist Profi als Dichter. Das merkt man hier. Ne? Also der hat das drauf und er ist in der Lage, das wirklich neu zusammenzubauen.
Als nächstes würde ich sagen, hören wir uns das Titelgedicht an, der Glückssucher, das auch in diesem Band der Glückssucher enthalten ist.
Der Glückssucher. Es machte Freude, ungetrübte Reine, wenn ich in Büchern von den Helden las. Oft rief ich staunend aus, oh, was für eine gewaltige Zeit, und sah die Zeit, und saß bis in den Morgenwecker, schrie, es ist Zeit, die alten Zeiten schleunigst abzubrechen. Ich machte Schluss mit der Vergangenheit und ging, nicht ohne Leist zu widersprechen. Wohl machten Freude viele kleine Dinge, das neue Hemd, das ich mit Mühe erstand, wenn ich zu einer wohlgeformten Schlinge vom Spiegel sorgsam die Krawatte band. Wohl machte Freude durch den Wald spazieren in einem Wohlgeruch aus Harz und Moos, betäubt von dem Geruch, sich zu verlieren in einen Traum, fern und erinnerungslos. Es machte Freude, auf der Bank zu sitzen, wenn hinten an dem Himmel ab und zu die Wolkenschlacken glühten von den Blitzen und die Welt war voller Rätsel. Wer bist du? Die kleinen Freuden konnten nicht genügen, ließ man sie auch erfreut mit sich geschehen. Kann man die Freuden nicht zusammenfügen und wird nicht große Freude draus erstehen? Wie kam es nur? Es ließ sich nicht vereinen, was von den kleinen Freuden wie verstreut rings um uns her lag. Gab es keinen Zusammenhang, drin alles sich erfreut? Was wurden uns für Freuden noch geboten? Sie haften kaum in der Erinnerung. Die Freudenmacher rissen ihre Zoten und mancher zeigte einen Freudensprung. Wir wurden auf das Leiden abgerichtet und jeder Mut zu einer Freude schwand. Wir warteten, dass einer von uns sichtet das unentdeckte, ewige Freudenland. Bald schmeckte jede Freude widerlich. Wir rächten uns für Freuden, die entgangen an dem und jenem. Jeder mühte sich, dem anderen eine Freude abzufangen. Vielleicht wird Freude künstlich hergestellt. Man nimmt vom Schlafen eine Freudenpille, schon fühlt man sich in einer Freudenwelt und hört nur mehr ein freudiges Gebrülle. Vor Freude springen Menschen von den Brücken, denn keiner hält es mehr vor Freude aus. Die Freude lässt sich nicht mehr unterdrücken, die ganze Welt ein tolles Freudenhaus. Mit Todesfreuden wurden wir beschenkt. Es kam der Krieg, der große Freudenspender. Ein Freudenfeuer stieg, mit Rauch vermengt, zum Himmel hoch bis an die Wolkenränder. Das war der tollen Freuden allzu viel. Die Freuden waren nicht mehr zu ertragen. Wir zielten, schossen. Doch es war das Ziel nicht unser Ziel. Wir gingen danach fragen. Ein Mann, der Lenin hieß, gab uns Bescheid. Er lehrte uns, das Ziel ins Auge zu fassen. War unser eigenes Leid nicht aller Leid? Und war die Welt nicht aufgeteilt in Klassen? Und gab es hier nicht Aufgang, Niedergang, was mitzulieben, mitzuhassen zwang?
Das ist ein sehr interessantes Gedicht und auch sehr komplexes Gedicht. Der Glückssucher, der Titel der Sammlung, hier das Titelgedicht. Es geht um die Frage nach dem Glück, Das Synonym oder fast Synonym Freude wird dem daneben gestellt und ich fühle mich ein bisschen an die Nachkriegszeit erinnert, so eine Art Konsumkritik klingt hier durch, aber hier dann wieder gemünzt auf politische Verführung. Diese Freude, diese exaltierte Pseudo-Freude führt eigentlich zu einer, ja, führt letztendlich in die Katastrophe. Man stürzt sich mit Freude von der Brücke. Also es explodiert so alles. Also es ist keine echte Freude, kein echtes Glück, das hier gemeint ist, das verkündet wird angeblich, also das thematisiert und letztendlich auch kritisiert wird von Pecher.
Also das finde ich spannend, was du sagst, weil es ist ein Gedicht mit einer klaren politischen Botschaft, es kommt wieder, läuft wieder auf Lenin zu, ne? Kann man jetzt gut finden oder auch nicht. Aber das ist richtig, da steckt wieder viel, viel mehr drin. Ne? Diese Analyse, wie kommt es dazu? Und was ich auch spannend finde, ist, dass dann so eine Neiddebatte vorkommt, nämlich die entgangenen Freuden, ja, also weil man die dann nicht kriegt, dann versucht man den anderen noch Freuden zu verderben. Und das ist was, das kennen wir heute auch, ne? Also egal, ob wir jetzt auf Flüchtlingsdebatte oder so gucken, dieser Neiddiskurs, ne? Also wenn die dann mal irgendwo einen Zahnarzttermin kriegen, dann sind andere Leute neidisch, weil sie dann irgendwie eine Woche warten müssen. Also sowas halt. Und ich finde, das steckt in diesem Text auch drin, natürlich aus einem ganz anderen Zusammenhang, aber ich finde das irgendwie spannend, weil er da so die menschliche Psyche auch so analysiert und irgendwie sagt, wie Menschen sich verhalten, wie dann so Neiddebatten entstehen, weil sie so falschen Freuden hinterherrennen.
Ja, und die Freuden sind käuflich. Man kann eine Freudenpille kaufen, die nehmen und dann springt man vor Freude von der Brücke. Also dass es genau in diese Richtung geht, dieser Text, diese Frage danach, was ist Freude, was ist echte Freude, was ist trügerische Freude, dann auch in Zusammenhang mit Leid am Ende, wo es dann so quasi so eine Art Vereinigung im Leid, das klingt so ein bisschen an in den letzten Strophen.
Ja, und was ganz spannend ist auch dieses, dass das Suizidmotiv damit ja auch wieder vorkommt, das aber wieder eine neue Bedeutung hier bekommt. Nämlich, weil man so diesem falschen Ideal hinterher rennt, springt man freiwillig von der Brücke. Das ist schon interessant, wenn man überlegt, was das Suizidmotiv vorher so im Werk von Becher bedeutet. Das ist sehr, sehr spannend. Auch das Wort Freudenhaus, du hast käufliche Freude angesprochen, hat natürlich, ne, im allgemeinen Sprachgebrauch diese Bedeutung mit der Prostitution, die Becher hier, glaube ich, auch gezielt einsetzt. Also das ist auch wieder spannend, wie er da Motive zusammenführt, die er anderswo natürlich schon in einem ganz anderen Zusammenhang verwendet hat.
Und dann jetzt vielleicht ganz abrupt ein ganz großer Sprung nochmal in den zweiten Band oder in die zweite Auflage des Glückssuchers, der 1959 erscheint, nach Bechers Tod, also das muss posthum erschienen sein, von Becher vorbereitet, der Glückssucher und die sieben Lasten. 59 ein ganz anderer Untertitel, nicht ein hohes Lied wie 1938, der Untertitel dieses Bandes 59 lautet Verlorene Gedichte.
Ja, das ist interessant, dass Becher sich also 20 Jahre später offensichtlich nochmal hingesetzt hat und hat nochmal das Material, das er damals 38 gemacht hat, nochmal durchgesehen und hat nochmal einen neuen Band zusammengestellt. Du hast ja gesagt, der ist posthum erschienen, aber der hat ein Vorwort von Becher, das hören wir auch gleich, ein ganz kurzes. Das heißt, wir sehen, dass Becher hier nochmal sich mit seinem alten Werk beschäftigt hat. Was ich einerseits wichtig finde, weil das nochmal zeigt, wie wichtig ihm dieser Band auch 20 Jahre später war, dass er immer noch das Gefühl hat, dass es ein Hauptwerk, um das ich herum noch was baue. Und das ist so eine Art, so ein bisschen erinnert mich das an Bob Dylan, dass der so seine Archivmaterialien rausgeht. Also wie wenn man so ein Album, es gibt ein berühmtes Album und dann gibt es noch Probeaufnahmen und so Sachen, Material, das nicht aufs Album gekommen ist. So ist dieser Band. Also da sind neue Gedichte drin, da sind auch andere alte Gedichte in anderen Fassungen vielleicht drin. Also solche Dinge, also so eine Art Materialsammlung, Gedichte, die offensichtlich zwischendurch verloren gegangen, verlegt worden sind und die er jetzt das Bedürfnis hat, nochmal zusammenzustellen.
Ja, und eben auch kontextualisiert durch ein Vorwort, dass es 38 noch nicht gab, andere Zusammenstellung, also eine neue Kompilation gewissermaßen, 59 mit einer Gliederung durch Überschriften, 38 gab es keine Gliederung und was auch sehr auffallend ist in dieser zweiten, späteren Auflage 59, alle Gedichte sind mit Jahreszahl datiert. Das ist umso deutlicher dann eine Retrospektive auf das eigene Werk durch diese Datierung, also durch die Markierung, wann habe ich das Gedicht geschrieben, das ich euch jetzt Jahrzehnte später zeige. Also,
das ist eine Selbsthistorisierung. Das ist so ein bisschen, als würde Erson die wissenschaftliche Erarbeitung seines Werks hier vorbereiten.
Ja, ja, ja. Und worüber wir auch noch nicht gesprochen haben und worüber wir vielleicht einmal kurz sprechen sollten noch, dieser zweite Teil des Haupttitels, der Glückssucher und die sieben Lasten. Da kann man sich fragen, was sind denn Lasten überhaupt? Hat das mit Lastern zu tun?
Also die Anspielung auf sieben ist, glaube ich, schon offensichtlich. Ne? Das war ja, welcher Papst war das? Du hattest das rausgesucht, der die sieben Laster definiert hat.
Gregor der Große hat die Lasterlehre maßgeblich überarbeitet. Man war sich in der späten Antike lange nicht eins, wie viele Todsünden ist gleich Laster gibt es. Lange gab es acht, dann gab es sieben. Also seit Gregor dem Großen um 400 nach Christus geht man von sieben Lastern aus, die in der katechetischen Lehre mehr oder weniger bis heute sich durchziehen. Das sind Hochmut, Zorn, Neid, Geiz, Faulheit, Völlerei und Wollust. Lasten sind ja nicht Laster, aber ich würde fast sagen, er muss das meinen.
Er spielt zumindest darauf an. Also natürlich sind Lasten was anderes, weil so von der Logik des Bandes ist es ja eher so, es gibt diesen Glückssucher, der Mann, der auf der Suche ist nach dem Glück, nach der Freude und der aber jetzt durch eine schwere Zeit geht und ganz viele Lasten erleben muss. Das ist dann diese Exilsituation und die Kriegssituation und das ganze Leid. Ne? Also das ist das, was er da aufnimmt, aber eben mit einer erkennbaren religiösen Anspielung mal wieder.
Eben, und die Last ist etwas, was man trägt. Ein Laster trägt man nicht. Also indem ich eine Last trage, liegt der Sache ja vielleicht ein Laster eines anderen zugrunde. Vielleicht so ein spielt sowas eine Rolle. Oder was naheliegender ist, auch die mögliche Nähe oder zumindest die Assoziation mit Brecht, die sieben Todsünden, ein Ballett 1933 von Brecht, in Paris uraufgeführt. Wer weiß, ob das Becher nicht in Paris gesehen hat.
Ja, also er wird es zumindest auf dem Schirm gehabt haben. Wenn er es nicht gesehen hat, dann hat er sicher davon gehört. Davon gehe ich mal aus.
Dann hören wir jetzt das Vorwort dieser Auflage 1959, der Glückssucher und die sieben Lasten.
Vorwort. Durch irgendwelche widrigen Verhältnisse, durch irgendeinen misslichen Zufall, haben diese Gedichte sich mir entzogen und verloren sich. Aber wie unangemeldet fanden sie sich eines Tages wieder bei mir ein, bald das eine, bald das andere, und sie prüfend, konnte ich mich nicht entschließen, sie weiterhin als verloren zu betrachten. Es mag wohl einiges darunter sein, dass ein Recht darauf hat, auch vom Leser begutachtet und aufgenommen zu werden. Manche allerdings wagten nicht, in ihrer Missratenheit sich in Erinnerung zu bringen. Möge das verlorene Gut dort seinen Platz finden, wohin es einkehren und heimkehren möchte, in den Herzen derer, die sich angezogen fühlen von der poetischen Gestaltung der Welt, denen Dichtung Gewinn und Wert bedeutet und die uns Dichter darum auch achten und lieben. Johannes R. Becher.
Mich erinnert das ein bisschen an das Vorwort zum Jedermann von Hugo von Hofmannsthal, wo es darum geht, ich mache nichts, ich fische aus dem Wasser die Dichtung, die mir zufließt. Also ein bisschen ähnlich hier. Also ich mache nichts, Gedichte haben sich mir entzogen und die kommen jetzt wieder auf mich zu und jetzt backe ich sie in diesen Band.
Ja, das ist nochmal eine ganz interessante Selbstinszenierung oder eben auch, das ist auch so sehr kurz, ne? Also da gibt es ja keine große theoretische Reflexion, sondern ja, die Gedichte waren weg, jetzt sind sie wieder da. Manche sind so missraten, dass sie sich nicht trauen. Also die Gedichte kriegen ja auch ein Eigenleben, ne? Die sind die handelnden Akteure und ich bin nur derjenige, wie du schön sagst, der sie irgendwie nochmal herausgibt, der sie zusammenstellt, damit der Leser das auch nochmal zur Kenntnis nehmen kann. Und am Ende gibt es diesen ganz interessanten Punkt für diejenigen, die den Wert der Dichtung schätzen. oder so formuliert er das, so in die Richtung. Das finde ich interessant, weil das ja jetzt Ende der 50er Jahre, also kurz vor Bechers Tod geschrieben sein muss, ne? Also das hat er wahrscheinlich 58 noch geschrieben. Das ist ja nochmal eine ganz andere Zeit, in der er ja sehr, sehr viele Konflikte schon mit der SED hatte, schon abgesetzter Minister war, also offiziell noch im Amt, aber eigentlich nicht mehr wirklich. Also wo er, glaube ich, das Gefühl hatte, dass Dichtung eigentlich nicht mehr so wertgeschätzt wird. Also ich glaube, da ist noch so ein Seitenhieb auf die Lage damals drin. Gleichzeitig klingt aber alles nach, was wir im Exil haben. Also die Gedichte kehren heim, finde ich sehr interessant. Ja, also das ist ja genau die Exilsituation. Das wird hier wieder aufgenommen, dieses Motiv der Heimat, der Heimkehr. Das ist sehr, sehr spannend.
Die Rückkehr in die Heimat aus dem Exil. Mhm. Gewissermaßen eben. Das ist ein spannender Band, gerade in dieser Neuzusammenstellung 1959, wenn man beispielsweise das erste Gedicht in die Hand nehmen würde oder aufschlagen würde, das beginnt mit der Zeile: Im Anfang war die Arbeit. Johannes 1,1. Also es fehlt uns die Zeit, um ganz tief in diese neue Zusammenstellung dieses eigentlich gleichen Bandes der Glückssuche einzusteigen. Wir haben ein Gedicht ausgesucht, Tirol, und das spielen wir jetzt mal vor.
Tirol. Du Spielgefährte meiner Jugend, Bruder, hör mich an. Ich bin der Jodler jubellaut und bin dein stummes Trauern. Innsbruck, Landeck, Ötztal, Vorarlbergbahn, du Zell am See und ihr hohen Tauern. Dein Sonnenaufgang ist wie eines Feuers reinstes Strahlen, und glühend schwer ist deiner Sonne Untergang. Aus deiner Nacht, geschmückt mit Mond und klaren Sternenmalen, ertönt der Ziehharmonika schwermütiger Gesang. Lawinen sah ich stäubend niederbrechen, am Ortler stieg ich hoch und stieg, als stieg ich Himmel an. O Juli, kühl und mild, an grünen Gletscherbächen, mit seiner Traubensüße grüßte mich Meran. Dein Wetterleuchten zuckte auf, und wenn aus Felsengründen des Donners hundertfaches Echo schmetternd niederschrie, schien mir das Weltgericht das Ende einer Zeit zu künden. Ich aber stand und hielt den Blitzen stand und beugte nicht das Knie. Ihr Dolomiten, o Erinnerung, welche Bürde, o dass ich stark sei, stärker noch als je zuvor und weiß, wenn alles ringsumher sich auch verfinstern würde, als ewiges Licht winkt mir, Tirol, dein Edelweiß. Ihr, die ihr niedersteigt, nach Heiligenblut und St. Virgil, am Abend müd, ihr Träger mit gebeugten Rücken, ihr Hirten, die ihr sind, bei eurer Herden Glockenspiel, um plötzlich wie zum Wurf nach einem Steine euch zu bücken. Holzfäller, hoch hebt ihr die Axt mit wildem Schwung, um eines hundertjährigen Baumes Stamm im Tannenforst zu fällen. Du Bauer, he, wohin? Was suchst du in der Dämmerung? Kommt ihr zu mir und wollt mir heimlich einen Gruß bestellen? Ich schaue aus Tirol nach dir, mit meinen fernen Blicken, dich zu mir ganz nah ans Herz zu ziehen. Ich will die Besten meiner Verse dir als Boten schicken. Du bleib mir gut. Antworte mir mit deinen Melodien.
Ich finde dieses Gedicht sehr interessant, vor allem aufgrund dieser anachronistischen Deplatzierung. Sprich, die historischen Zusammenhänge stimmen hier nicht. Das finde ich ganz interessant. Das Gedicht ist 1940 geschrieben. Er spricht von Tirol in der Konstitution von vor dem Ersten Weltkrieg. Also spielt hier an auf die Grafschaft Tirol in Österreich-Ungarn, die es zur Zeit der Niederschrift so nicht mehr gab. Tirol war aufgeteilt zwischen Italien und dem späteren Österreich. Ist ja auch sehr interessant, diese Bezugnahme auf den Ortler, der höchste Berg der österreichischen Monarchie war und dadurch natürlich prädestiniert als Symbolberg, hochpolitisch aufgeladen. nach 1919 spielt der Ortler symbolisch keine Rolle mehr, weil er ist nicht der höchste Berg von Italien und auch nicht mehr der höchste Berg von Österreich. Also diese Zusammenschau dieser Orte im nördlichen Tirol, Meran kommt dann auch ins Spiel, die historische Landeshauptstadt der Grafschaft Tirol. Und da geht er so einfach über alles hinweg und tut so, als wäre man im 19. Jahrhundert. Ich vermute, er macht das nicht mit Absicht, sondern es ist vielleicht so einfach ein oder vielleicht mit Absicht.
Ich glaube doch, dass er das mit Absicht macht. Ja. Also, weil es fängt ja an mit du Spielgefährte meiner Kindheit. Also das ist wieder eine Kindheitserinnerung. Und als er Kind war, war das ja noch so.
Da war das noch so. Ah, so könnte man es auch verstehen. Dann würde es wieder erklären, du Spielgefährte meiner Kindheit. Dann wäre es sozusagen eine Retrospektion in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, wo alles noch so war, wie er es als Kind erlebt hat und wo es umso erinnerungswürdiger oder umso sehnsüchtiger wird, wenn er das, muss man sich immer vor Augen halten, er schreibt das in Moskau, im Exil.
Ja, das finde ich wirklich, das macht es wirklich nochmal spannend, weil man auf den ersten Blick denkt, man ist eins von diesen typischen Exilgedichten wie Tübingen oder Urach oder sonst was. Ne? Also ich erinnere mich an das, an meine Heimat, wo ich jetzt nicht hin kann. Aber wenn man es dann genauer liest, dann stellt man fest, das ist eigentlich eine Erinnerung an die eigene Jugend. Und dann fragt man sich, wo geht denn eigentlich die Sehnsucht hin? Geht die auf die deutsche Heimat oder geht die auf eine Zeit vorher, die aber ja in Abschied immer so geschildert wird wie so ein Niedergang oder eine Zeit, die man endlich überwinden muss. Also das ist ja interessant, weil da ja so eine Sehnsucht zu einer Zeit, zu einer heilen Zeit, in Anführungszeichen, der Kaiserzeit noch, Österreich und Deutschland haben ja beide Kaisertum vor dem Ersten Weltkrieg, unterschiedliche, sich da wieder hinzusehnen, obwohl eigentlich in Abschied parallel diese Zeit abgelehnt wird für ihre politischen Probleme, die sich da ergeben. Also allein das muss man mal im Kopf sortieren.
Dann wäre es plötzlich hochgradig individualisierbar als Sehnsucht nach der Kindheit. Dann ist es eine sehr persönliche Frage oder ein sehr persönliches Problem eines Individuums, abgekoppelt von den Ansprüchen der Überwindung, der historischen Überwindung, der politischen Überwindung, die ja so eine alles muss neu werden, was ja in Abschied programmatisch ist. Das wird hier sehr zurückgenommen und die Betrachtung der Welt reduziert sich oder schrumpft zusammen auf die Betrachtung des eigenen Lebens, der eigenen Biografie.
Ja, und nun ist dieses Gedicht, wie du ja gesagt hast, von 1940. Alle Gedichte in diesem 59er Band haben Jahreszahlen. Das bedeutet aber auch, dass dieses Gedicht im ursprünglichen Glücksucher gar nicht hätte drin sein können. Also ich habe ja am Anfang so ein bisschen gesagt, das ist so eine Art Sample von Gedichten, die im Umfeld entstanden sind. Das stimmt dann aber eigentlich gar nicht, sondern er packt Gedichte rein, die nach der Erscheinung des Glücksbuchs erschienen sind. Das hätte da vielleicht reingepasst thematisch, so ähnliches Gedicht, aber eigentlich war es nicht da. Und genauso, wenn man in dem Band blättert, ich habe hier zufällig das Gedicht Asphalt, da steht 1926 drunter. Das ist nun vor der Exilzeit. Das heißt, du hast recht, er stellt hier wirklich einen neuen Lyrikband zusammen mit Gedichten aus seiner Lebenszeit, dem er denselben Titel gibt wie einem Band von 1938, der nun ganz klar in der Exilsituation ist. Das ist schon irre.
Ja. quasi erfindet sich, vielleicht schließt das wieder an das, was wir öfter schon beobachtet haben, dieses sich immer wieder neu erfinden. Hier erfindet er ein und denselben Gedichtband neu.
Ja.
Es ist das Gleiche und etwas zugleich komplett Neues, wieder ganz anderes.
Ja, also das Motiv des Glückssuchers, der irgendwelche Lasten erleidet oder die trägt, das ist genauso aktuell im Jahr 59 wie im Jahr 38, aber es hat natürlich eine völlig andere Bedeutung in der DDR und jetzt greift Becher eben viel weiter in seine eigene Biografie zurück, thematisch bis in die Kindheit, aber auch von den Gedichten, die drin sind, ja bis in die 20er Jahre, also noch, wo noch alles in Ordnung war, in Anführungszeichen könnte man sagen. Also das ist interessant, wie dann dieses Glückssuchermotiv eigentlich eine völlig andere Bedeutung bekommt. Dann ist es eben nicht mehr der arme Exilant, der irgendwie auf seine Heimat zurückschaut, sondern jetzt ist es irgendwie so ein Motiv für das Leben an sich.
Und interessant ja auch, dass es eigentlich, das müsste man vielleicht nochmal genauer tiefer bohren, eigentlich muss der Glückssucher in der zweiten Auflage 59, posthum erschienen, etwas von den allerletzten literarischen Arbeiten sein von Becher.
Ja, muss er. Also zumindest Zusammenstellung. Es ist ja eine Compilation sozusagen. Ne? Also ja, es ist auf jeden Fall etwas, woran er arbeitet, wo er versucht, sein Werk zu ordnen. Da entstehen ja viele solche Texte. Auch der letzte Roman, an dem er noch arbeitet, Wieder anders, der den Titel unseres Podcasts gibt, ist ja auch so eine Art Rückschau. Also ich glaube, das ist so eine Zeit, wo er schon krank ist und merkt, es geht zu Ende und so versucht, die Summe unter sein Leben und Werk zu ziehen. Und ich glaube, das ist etwas, was diesen Band hier auch auszeichnet.
Das ist sozusagen ein Ausblick auf das Ende der zweiten Staffel unseres Podcasts, also wo wir dann das Lebenswerk abschließen werden in der 10. Folge der zweiten Staffel, also insgesamt der 20. Folge. Das ist ja auch interessant jetzt für den Moment, dass man da schon so ein Fensterchen aufmachen kann und sozusagen ein paar Wochen in die Zukunft blicken, womit wir uns dann vielleicht beschäftigen werden.
Das geht bei Becher aber auch gar nicht anders. Also ja. Jetzt haben wir so viel schon entdeckt, dass es so anspielungsreich in alle Richtungen. Also man muss diese Querverweise machen, sonst wird man dem Werk nicht gerecht.
Wenn wir heute, das machen wir eigentlich immer am Ende, kurz zusammenfassend, was haben wir heute gelernt, was haben wir heute besprochen? Ich täte mich jetzt auf den ersten Moment schwer. Wie würdest du da herangehen? Was waren so die wichtigen Punkte dieser Folge?
Also ich glaube, wir haben gesehen, wie unglaublich anspielungsreich und intertextuell komplex dieser Lyrikband der Glückssucher und die sieben Lasten ist. Und wir haben, glaube ich, auch jetzt Becher als Exildichter nochmal so richtig erkunden können, weil das bisher hatten wir zwar Werke aus dem Exil, aber nicht, wo das Exil so wirklich Thema war. Hier ist es Thema. Und insofern, es ist, glaube ich, wirklich sinnvoll, sich mit diesem Lyrikband und den Gedichten darin oder seiner Geschichte auch nochmal ein bisschen intensiver wieder zu beschäftigen. Also ich glaube, das ist uns heute nochmal deutlich geworden.
Ja, die Bezüge in alle möglichen Richtungen, inhaltlich, biografisch, literaturgeschichtlich. Und es ist einfach ein toller Band. Das muss ich sagen, ist vielleicht eins. Ich war sehr beeindruckt von Abschied. Dieser Roman gefällt mir nach wie vor sehr gut. Ich bin nach wie vor sehr beeindruckt von diesem Gedichtband. Ich war auch sehr beeindruckt von den ganz frühen avantgardistischen, futuristischen Texten. Aber dieser Band hat was, der Glückssucher.
Genau, man darf sich vom Lenin nicht abschrecken lassen. Es sind wirklich ganz viele spannende Sachen drin.
Damit verabschieden wir uns für heute. Toni Bernhard
und Christine Eichhorn. Bis zum nächsten Mal.
Das war Wieder anders, der Johannes R. Becher Podcast mit Christine Eichhorn und Toni Bernhard.